Ja, also diese Figur der Anerkennung, die gibt es ja bei Hegel sicherlich. Eben verbunden mit der Frage, wie ich einen Modus der Existenz, der Negation in der Welt überhaupt denken kann. Ja? Nämlich, wer hat der Ausgabe 145 das Selbstbewusstsein, ja, am Anfang des Paragraphen? Das Selbstbewusstsein ist an und für sich, in dem und dadurch, dass es für ein anderes an und für sich ist. Das heißt, es ist nur als Anerkanntes. Das heißt, er stellt eine eher ontologische Frage, und zwar eine Frage, wie das Selbstbewusstsein, das für sich ist und an sich ist, das heißt der Welt entzogen, wie dieses Selbstbewusstsein überhaupt in der Welt als Faktum existieren kann. Weil das Selbstbewusstsein hat keine Faktizität. Dass das Selbstbewusstsein keine Faktizität hat, kommt daher, dass zum Beispiel wir nicht wissen, ob der Hund denkt oder nicht. Ja, zum Beispiel viele Hundebesitzer sagen, mein Hund eigentlich denkt und hat ein Selbstbewusstsein, weil er versteht alles, sagt nur nichts. Ja. Es gibt ja auch Bücher über die Bienen, ja. Zum Beispiel Schmetterlings, Weisheit der Bienen. Unterstellt das Selbstbewusstsein auch die Bienen. Und auch wie gesagt, die Waschmaschine kann auch denken. Ich wurde immer von einer Studentin gefragt in New York, ist es überhaupt moralisch vertretbar, einen Hund zu besitzen? Ist es nicht so, wie einen anderen Menschen zu besitzen und muss aus ethischen Gründen verboten werden? Und die Frage, also meine Antwort war, dass die Frage nach der Möglichkeit oder ethischen Dimension des Hundebesitzes ist, ich habe Bruno Latour und seine Ausstellung auch dabei erwähnt, ist zutiefst innerlich mit der Frage verbunden, ob die Hunde ein Wahlrecht haben oder nicht, und zwar aktives Wahlrecht und passives Wahlrecht. Das heißt, wenn wir den Hunden tatsächlich mit Bruno Latour unterstellen, die Möglichkeit zumindest eines aktiven Wahlrechts, dann ist der Hundebesitz tatsächlich ethisch unvertretbar. Und das ist genau, was Hegel meint. Ja? Das heißt, die Frage, ob der Hund ein Selbstbewusstsein ist und als jemand behandelt werden soll, der ein solches hat, ist die Frage nach der Anerkennung objektiv. Ja. Äußert sich das Selbstbewusstsein als Faktum im Recht, das heißt in einem System der Pflichten und Möglichkeiten und Chancen, die derjenige oder dasjenige, dem Selbstbewusstsein zugeschrieben wird, in der Gesellschaft hat. Ja. Das bedeutet, dass wir von Anfang an schon bei der Bestimmung des Selbstbewusstseins beim Selbstbewusstsein nicht bleiben können, ja? Sondern diese Einschreibung des Sozialen und des Kulturellen und des Intersubjektiven passiert von Anfang an. Wir können das Selbstbewusstsein gar nicht zuschreiben, wenn wir einen Akt, performativen Akt der Anerkennung nicht vollzogen haben. Wir können objektiv nicht feststellen, ob jemand Selbstbewusstsein hat oder nicht, so wie wir das feststellen in Bezug zum Beispiel auf diesen Tisch, dass er weiß ist oder nicht blau. Ja? Sondern wir müssen sagen, wir sind bereit, diesen Gegenstand als solches anzuerkennen, dass er Selbstbewusstsein hat. Und haben wir das getan, hat dieser Gegenstand das Selbstbewusstsein, weil er sich so verhält, Und wir verhalten uns so in Bezug auf diesen Gegenstand, dass Selbstbewusstsein sozusagen vorausgesetzt ist. Ja, das ist die Idee von Hegel. Dass Selbstbewusstsein, das eine reine Negation ist, das heißt keine Präsenz hat, keine Gegenständlichkeit hat, keine Möglichkeit, keine Dinghaftigkeit, ja, die uns erlauben würde, das Selbstbewusstsein objektiv festzustellen, das heißt nur im Modus der Abwesenheit präsent ist, nur durch die gesellschaftliche Anerkennung, das heißt Zuschreibung, überhaupt konstituiert werden kann. Daraus macht sicherlich Kojève einen weiteren Schritt, also um das auseinanderzuhalten, einen weiteren Schritt, indem er die Klassenproblematik stellt und Hierarchie, was hier nicht der Fall ist, das spricht nicht über die Hierarchie, sondern über das Faktum selbst, und darauf aufmerksam macht, dass der Grad der Anerkennung ungleich ist in der Gesellschaft. Ja? Wir sind dazu geneigt, und das ist sozusagen springende Fluch, bestimmte, ich weiß nicht, Künstler, Politiker, Rockstars und ich weiß nicht, mehr anzuerkennen als andere. Was das bedeutet? Das bedeutet irgendwie, dass wir ihnen mehr Selbstbewusstsein, mehr Subjektivität zuschreiben als der andere. Das heißt, wir denken, dass die anderen nicht so subjektiv sind wie diese. Und in der Tat denken wir auch so. Ja? Wir denken, dass zum Beispiel ein berühmter Künstler ist durch und durch subjektiv. Ja? Alles, was er macht, ist durch und durch was, ein künstlerisches Projekt. Ja, im Grunde. Man kann zum Beispiel einem Picasso oder einem Malevich nicht unterstellen, dass er etwas macht, was nicht subjektiv wäre, ja? Dass das nicht vom künstlerischen Projekt diktiert. Würden wir eher unterstellen, dass sie subjizieren, ja, nicht wahr, in vielerlei Hinsicht instinktiv handeln oder sie handeln, weil es einfach so insgesamt üblich ist, ja, nach der üblichen Regel. Und der dann nach der üblichen Regel handelt, der ist für uns nicht ganz subjektiv. Ja. Also was sicherlich Kojève dazu hinzugefügt hat, ist, dass wir die Subjektivität in ungleiche Weise zuschreiben, dass diese ungleiche Zuschreibung ein Teil des gesellschaftlichen Spiels ist und dass das dazu führt, dass die Menschen sicherlich mehr anerkannt werden wollen, um sozusagen subjektiver zu gelten als die anderen. So dass wir so etwas wie einen Wettbewerb in Sachen Anerkennung der Subjektivität veranstalten. Und das ist zum Beispiel genau das, was Bataille und Lacan dann im Einzelnen beschreiben. Ja, sie beschreiben genau das. Ja, sie waren fasziniert von dieser Idee des Wettbewerbs in Sachen Subjektivität. Und zwar eben verbunden mit dem Wettbewerb in Sachen großzügigen Todes. Ja, das, ja, je effektiver ich untergehe, je mehr Misserfolg ich habe, je mehr ist ein Poet Modi, ja, oder Artist Modi, je mehr ich meinen Selbstuntergang geschickt inszeniere, desto mehr bin ich anerkannt. Ja? So zum Beispiel, ich kann 100 Bücher schreiben, aber ich werde nie so anerkannt wie Rambo. Ja. Der dadurch anerkannt ist, dass er eben nichts geschrieben hat und sozusagen sein Talent vergeudet hat und irgendwie sozusagen jämmerlich, ja, gestorben ist. Ja, das ist das, was einen unsterblich macht. Ja. Und das sind eben diese Regeln, die Kojève versucht zu verwenden.
Also wäre dann der Höhepunkt von Subjektivität der tragische Heldentod?
Also ja, die, ja, tragischer Heldentod, ja.
Oder hat sie gewählt?
Tragischer Heldentod. Wobei dieser tragische Heldentod weiter und weiter inszeniert werden kann. Zum Beispiel für, ich weiß nicht, um ein Beispiel zu nennen, Duchamp, ja, das ist ein typischer Held der Moderne. Es ist ein subtiler Untergang der Individualität in der Banalität, ja, oder im Alltag. Diese Art des Todes, ja, sozusagen ein Tod des zweiten Grades, dass die Subjektivität sich in der Banalität auflösen lässt, wird auch dann noch einmal inszeniert als der tragische Untergang. Ja. Funktioniert auch gut.
Ja, ich wollte ja jetzt, also mein zweiter Teil wäre jetzt gewesen zu fragen, inwieweit das überhaupt bei Hegel noch möglich war, nehmen wir jetzt, also tragischer Held zu sein, nehmen wir Don Quixote. Das ist ja, also er stirbt zwar nicht, er hätte es vielleicht gern gehabt, aber das Problem ist, das wäre eben kein subjektiv, das wäre ja gerade kein subjektiver Heldentod, sondern komplett von außen diktierter, weil seine ganzen Vorstellungen existieren ja so nicht. Ja. Geht ja von grundsätzlich falschen Prämissen aus.
Ja, aber das ist umso besser. Ja, das heißt, das ist der nächste, also mit Don Quixote ist noch die Welt in Ordnung. Ja. Weil wenn ich für etwas Falsches sterbe, von etwas, was ich nicht erkannt habe, das ist doch viel besser, als wenn ich für etwas Wahres sterbe. Weil wenn ich für etwas Wahres sterbe, gibt es so etwas wie einen Gewinn. Ja. So wie gesagt wurde, Gentleman dies only for the lost cause. Ja. Der Punkt ist, dass es ist besser für eine Illusion, um ein Trugbild zu sterben, als für etwas wirklich Substanzielles oder Wahres, weil die Gewinnkompensation ist niedriger. Und wenn die Kompensation ist niedriger, die Anerkennung ist höher. Ja? Das ist sozusagen Niederlage, ist radikaler und dann ist die Anerkennung größer. Das ist alles noch in Ordnung. Was Kojève aber und Hegel thematisiert, also Hegel nicht so sehr, aber Kojève thematisiert, ist, dass in einem System der totalen sozialen Absicherung, sagen wir so, das ist das Ende der Geschichte. Ja, das ist das Ende der Geschichte für Hegel. Das ist sozusagen ein Sozialstaat, wenn man will, wo man nicht verlieren kann. Ja. Das ist nicht das ist nicht kein ontologischer Punkt, sondern jede Niederlage wird kompensiert. Ja. Wir haben ein System, ein Sklavensystem, ja, in dem man dazu gezwungen ist zu überleben. Ja. Das ist das, was Foucault als Biopolitik bezeichnet, ja, nicht wahr? Der absolut im gleichen Paradigmen wird. Er meint, dass wir vom Staat, von der Gesellschaft gezwungen werden, ja, den Tod nicht hinzunehmen. Ja, um zu überleben. Und das bedeutet, wir werden sozusagen zu Sklaven ohne Ehre gemacht, ob wir es wollen oder nicht, weil der Staat ist auf dem Prinzip Überleben aufgebaut. Das sind diese kulturpessimistischen, ja, nicht wahr, Schlussfolgerungen. Aber wir machen jetzt eine Unterbrechung und wir diskutieren das weiter. Ja.
Dass, wenn man Anerkennung kriegen will, dann sterben muss, einen Heldentod sterben muss oder seine idealen Ideen sterben muss. Und die, die es nicht tun wollen, dann Knechte oder Sklaven bleiben. Aber dadurch eine Klassengesellschaft, also wie kann dadurch eine Klassengesellschaft entstehen, wenn alle, die überleben, Knechte sind? Also wie
gibt es das? Nein, die Besiegten.
Die Besiegten.
Also ich hoffe, bei den Sieger ist es ja klar. Ja. Also wenn ich kämpfe mit jemandem und siege, dann ist für den anderen zwei Möglichkeiten. Also für mich gibt es ja keine Wahl da. Ja? Ich habe gesiegt. Also ich herrsche. Aber dann der andere kann sterben. Und wenn er stirbt, dann sozusagen beraubt er mir meine Herrschaft. Ja, im Grunde, ich kann wenig. Ja. Oder er kann sich unterwerfen. Und wenn er sich unterwirft, dann entsteht daraus diese Klassengesellschaft. Ja, weil das Verhältnis zwischen uns ist dann das Verhältnis der Herrschaft und Unterwerfung.
Ah, okay.
Ja.
Was ich mir noch gefragt habe, wenn ich auf meinem Weg zu meiner Selbstfindung, also zu meinem Selbstbewusstsein, auf diesem Weg des Begriffs, in diesen Konflikt komme, in diesen Kampf eben, und wenn dann die optimale oder die wohlreichste Lösung aus diesem Kampf rauszukommen mein Tod ist, ist das nicht eigentlich dann ein Widerspruch, wenn ich also eigentlich auf dem Weg bin, mich selbst zu finden, und dann aber idealerweise dabei draufgehen, ist das nicht eigentlich was ziemlich Leeres? Also ich meine, ich habe ja dann nicht wirklich was. Also für mich wird es wie ein Widerspruch an, ich suche mich selbst und ich sterbe dabei idealerweise.
Ja, das ist ja sicherlich so. Aber ich glaube, eine wichtige Voraussetzung, wenn auch unausgesprochen bei Hegel, ist die Tatsache, dass wenn ich in der Suche nach mir selbst bin, das heißt, ich erkenne mich als Subjektivität und Subjektivität bedeutet, dass ich eben nichts anderes, als ich auf dieser Suche bin. Ja? Das ist sozusagen eine tautologische Geschichte. Ich erkenne mich, also ich entdecke mich als Subjektivität, weil ich mich auf diese Suche begebe. Und das ist eben das Zeichen dessen, dass es Subjektivität ist. In dieser Figur ist die Problematik des Todes eine schwierige, weil ich eigentlich nicht weiß, in welchem Modus ich überhaupt existiere. Es kann auch sein, und bei Hegel ist es bis zuletzt diese Zweideutigkeit nicht aufgehoben, es kann auch sein, dass ich unsterblich bin. Ja, das ist der Punkt. Die Tatsache, dass ich zum Beispiel als Körper sterbe, das heißt die Tatsache, dass mein Körper eliminiert wird, als eine Summe bestimmter materieller Qualitäten und Quantitäten, bedeutet noch nicht, dass meine Subjektivität auch ausgelöscht wird und als solche endlich ist. Sagen wir so, erstens, wir haben viele Traditionen, in denen es explizit nicht der Fall ist. Das heißt, der Körper stirbt, die Seele bleibt. Das ist der Platonismus, das ist der Christentum, das ist der Buddhismus. Also praktisch alle Lehren, die Hegel zugänglich werden, sind so. Aber wie Kojève dann sagen würde, auch in dem Fall, dass ich zum Beispiel so etwas wie die Unsterblichkeit der Seele als Substanz nicht anerkenne, aber gleichzeitig glorios sterbe. Analysieren wir dieses Fall. Also ein sehr radikaler Fall, ein sehr atheistischer Fall. Und da sehen wir, es ist sofort mit einbezogen. Also sind wir radikale Atheisten, also glauben nicht an die Substanz der Seele, dann allerdings sind wir auch solche, die zu der Selbsterfahrung nicht kommen können. Und Selbsterfahrung ist dann auch kein Kriterium der Vorhandenheit oder des Vorhandenseins der Seele. Wir können auch sagen, der Hund hat auch Selbsterfahrung. Ja, leidet. Ja. Aber hat er Selbstbewusstsein? Das ist eine offene Frage. Und diese Frage wird negativ beantwortet, weil das Selbstbewusstsein nicht anerkannt wird. Das heißt, in dem Fall, dass wir sehr, sehr atheistisch sind und sehr radikal atheistisch sind, dann verschwindet die Selbsterfahrung zusammen mit Gott. Ja, zusammen mit Gott und Unsterblichkeit und so verschwindet dann gleich alles. Ja. Die Selbsterfahrung behalten, aber Gott verneinen sind nicht konsequent. Ja, sind philosophisch nicht konsequent. Gut. Wenn wir philosophisch konsequent sind, dann ist das Selbstbewusstsein nur die Anerkennung von der anderen. Das bedeutet, wenn ich als Körper sterbe, ist mein Selbstbewusstsein nicht angeplatzt. Ja. Weil die Anerkennung bleibt. Wenn ich ja konsequent atheistisch bleibe und denke, dass die ganze Welt nur die Sprache ist, ein symbolisches System, ja, ein System bezeichnet Unterschiede, Differenzen und Zitäten, in dem es keine autonome Selbsterfahrung möglich ist, dann bedeutet das nichts anderes, als wenn ich ja, als dass ich, wenn ich ein System der Anerkennung und der Konfiguration des Zeichens um mich herum schaffe, das ist meine Seele. Übrigens ist da alte gnostische Einsicht, dass unsere Seele sind die Kleider. Es gibt eine alte Schriften, die das Argument taucht immer wieder auf, übrigens, sogar in einem neueren Besprechung von Agamben, der sehr gut die Architekte kennt, er benutzt dieses Argument in seinem FAZ-Text über Vanessa Beecroft, ja, wo die Mädchen nicht danach aussehen. Er macht das ein bisschen undeutlich, weil, also für den Leser ist nicht klar, aber Argument besteht in folgendem, es steht die Frage noch im 2. 3. Jahrhundert, warum die Heiligen immer bekleidet sind, ja, und nicht nackt. Und die Antwort ist, wenn sie nicht bekleidet sind, kann man ihre Seele nicht erkennen. Ja? Weil ihre Seele ist nichts anderes als Summe der Zeichen auf ihre Kleider, die eigentlich zeigt, dass sie Heilige sind. Ja? Das heißt, du bist sozusagen allein durch die Kleider identifiziert in deinem Inneren. Es ist nichts anderes als das, was eigentlich Hegel sagt. Dass die Seele ist Design und Design ist die Seele. Dass das sozusagen für eine radikal atheistische Ideologie, in der wir heute de facto leben, ja, auch wenn ich bleibe, auch wenn ich sterbe, meine Kleider bleiben. Im Grunde Kleiderschrank, ja, das ist unsere Seele. Und ich denke, dass logisch gesehen, wenn wir wirklich Unsterblichkeit wollen, ja, eine Unsterblichkeit der Zeichen, ja, und nicht Unsterblichkeit der Körper, das heißt eine neue Konfiguration der Seelenunsterblichkeit, wir müssen sozusagen Kleiderschränke aufstellen, aufbewahren, weil sie sind unsere Seelen. Ja, sind unglücklicherweise in vielen Fällen zerstört. Allerdings nicht in Fällen, wo die Anerkennung ja tatsächlich stattgefunden hat. Man zum Beispiel geht in die Schlösser von Ludwig II. Ja, und sieht da alle seine Kleider da. Und dann, wenn man seine alle Kleider sieht, dann ist er anerkannt. Ja, das ist sozusagen, da macht er keinen Unterschied, ob er gestorben ist oder nicht. So würde ich das sagen. Es ist auch interessant zu sehen, das haben wir, glaube ich, gestern ein bisschen diskutiert, eine neue Wende mit der Unsterblichkeit des Körpers eigentlich, ja, was jetzt praktisch eintritt. Ja. Das heißt, wir haben im Falle von Scheibe oder Schiaba oder wie auch man sagt und so weiter und so fort, eine Situation eines im Grunde unsterblichen Körpers. Ja. Das heißt, solange diese ganze Maschinerie funktioniert, solange funktioniert der Körper, wo die Seele als gestorben gilt. Ja. Das heißt, wir haben eine Umkehrung des klassischen platonischen Plasmaplasmische Unterscheidung, sterbliche Körper, unsterbliche Seele. Wir haben sterbliche Seele, unsterbliche Körper. Und es ist interessant, dass in dieser sehr, sehr komplizierten Lage, also ich meine ontologisch und metaphysisch komplizierten Lage, die Kirche, inklusive katholische Kirche, ihre Position absolut umgedreht hat, ja, und hat eine Position angenommen pro-life. Pro-life bedeutet was? Für den Körper gegen die Seele. Eine im Grunde metaphysisch und theologisch gesehen eine unwahrscheinliche Position für die Kirche. Für die Kirche und dann ja auch für den ganzen Staat, ja, weil alle Kirchen, alle Verbände, inklusive Trade Unions, ja, der Kongress in seinem Ganzen, die Regierung und der Präsident der Vereinigten Staaten, waren alle pro-life und haben alle öffentlich bekannt zu der unbegrenzten Verlängerung des Lebens dieses Körpers jenseits des seelischen Todes. Ja, das ist eine starke Geschichte. Ja. Und in Amerika, das war du konntest diese Körper sehen, ja, die ganze Zeit, also das Gesicht. Also, ja, die ganze Zeit auf dem Bildschirm, zwei Wochen lang, das ist lange Zeit. Und man hat nichts anderes gesehen, auch wenn alle anderen Nachrichten dann gesendet wurden, da war es ein Aufschnitt gemacht, ja, von Richards, aber ansonsten sah man nur diese Gesicht. Und das war ein Engelgesicht, ja, das war ganz klar. Sie hat die ganze Zeit gelächelt, klar. Das war Gesicht so wie eine Renaissance-Bildung. Und wir haben also eine interessante Verschiebung oder Umkehrung ganz grundsätzlicher Art. Eine Verschiebung oder eine Umkehrung, die den natürlichen Tod unmöglich macht. Ja, das ist das, was eigentlich Foucault schon irgendwie angedeutet hat, wenn nicht in so drastischen Begriffen. Er hat nämlich gesagt, dass der moderne Staat sich zu leben zwingt, aber dich sterben lässt. Ja. Also im Unterschied zu früheren Zeiten, ja, war, wo das Leben war Privatsache und der Tod war öffentliche Sache, ja, da wurde exekutiert. Ja. Jetzt ist es umgekehrt. Der moderne Staat tendiert dazu, dich nicht sterben zu lassen. Ja. Hätten sie es geschafft, ja, wäre es gut.
Ähnlich wie
Leben und Mausoleum. Ja, absolut. Ja, absolut. Alles tendiert irgendwie dazu, unsterbliche Körper zu schaffen. Ja. In diesem Sinne denke ich, dass die, ich habe so einen Test geschrieben, an den Sachen, dass die Vampire die interessantesten Gestalten dieser Zeit sind. Ja? Weil Vampire sind unsterbliche Körper, ja? Das sind ohne Seele, multikulturell, ja, und so. Transkulturell, Vampir kann man alle werden, ja? So Gender und so Klassendifferenzen spielen gar keine Rolle. Es ist absolut utopische Gemeinschaft, ja? Die wirklich alle aufnimmt. Und die haben gemeinsam ein Blutsystem, ja, das heißt, sie bilden auch eine Community, eine Gemeinschaft perfektester Art. Und sie sind ewig in diesem neuen Sinne, ja, in dem auch Schreiber ewig sein könnte. Also ich denke, dass diese Vision, und die sind demokratischer mit der Zeit, also zum Beispiel noch bei am Ende des 19. Jahrhunderts, das war so eine feudale Ordnung mit Dracula, ja, als König. Und jetzt gibt es ja mehr und mehr Filme, zum Beispiel Young Vampires oder American Vampires, wo so eine demokratische Revolution stattfindet. Die Macht von Dracula wird entmachtet. und das ganze Erleben von Vampiren auf einer strikt demokratischen Grundlage gesetzt. Ich denke, das ist eine interessante Entwicklung. Und die Entwicklung beginnt praktisch am Ende des 19. Jahrhunderts. Und die Zahl der Vampirenfilme wächst. Also, und das ist genau das, was ich jetzt gerade sagen wollte, dass diese Grenze zwischen Endlichen und Unendlichen ist eigentlich unstabil. Ja. Die ist nicht da. Oh ja, total, ja. Das beginnt schon mit Parsifal bei Wagner, der ein Erlöser ist. Aber Erlöser für wen eigentlich? Er ist Erlöser für die Unsterbliche, weil er sie vernichtet. Er beendet das Leben der Unsterblichen. Auch mit Vampiren ist es so. Dass die Erlöser sind diejenigen, die aus der Unsterblichen Sterblichen machen. Also Unsterblichkeit hat ihre eigenen Probleme.
Ja, ja, und bei Dante, Christus, der sozusagen nach seiner Kreuzigung alle aus der Hölle befreit, aus den ewigen Höllenqualen.
Ja gut, aber die bleiben unendlich. Ja. Das ist so eine Klasse, ja, unsterblich. Nur eben nicht leidet, aber unsterblich. Aber es ist interessant, dass heute die Erlösung von der Unsterblichkeit, ja, schon eine wichtige kulturelle Dimension bekommt. Immer wieder. Weil der Unsterbliche kann nicht sterben. Und das irritiert einen sicherlich, ja, weil es sozusagen eine wichtige Möglichkeit nimmt. Ja. Wenn man wirklich sozusagen machtbesessen ist, und das sind die Leute offensichtlich, auch wenn sie unsterblich sind, da sind sie nervös darüber, dass sie etwas nicht können.
Wird nicht das Bewusstsein dieses Sterbenkönnens oder dieses Mangels, wird das nicht in den meisten Systemen einfach durch den Tod genommen? Also nehmen wir jetzt die Griechen, also den Lethe oder auch im christlichen Paradies. Soweit ich mich erinnere, ist das ja auch, wird ja auch die Erinnerung ans Leben weggewischt und an die Körperlichkeit und damit an die Möglichkeit zu sterben.
Ja, und trotzdem irgendwelche Identität wird vorausgesetzt. Ja, man will glücklich sein und so weiter. Also man geht davon aus, dass eine gewisse Identität bleibt. Bei Hegel ist es sicherlich so, dass wir werden es sehen, ja, hat sehr, sehr grausame Konsequenzen aus der Endlichkeit und Möglichkeit des Atheismus. Das ist zwar eine christliche Theorie, aber mit sehr, sehr radikalen atheistischen Untertönen. Ich weiß nicht, die christliche Religion ist schon ein Versuch, gegen die Unsterblichkeit zu rebellieren, ja, weil Gott verkörpert sich in Christi, um zu sterben. Es gelingt nur partiell, also aber es beginnt schon eine gewisse Revolte gegen die Unsterblichkeit. Also im Grunde will man beides, ja, man will die beide haben. Aber irgendwie kann ich mich fast an keine Theorie mehr und die wirklich sozusagen diese Wahl lässt. Und wird jetzt das so oder so.
Nee, ich würde nicht sagen, dass sie die Wahl lässt. Ich würde eben sagen, dass sie sogar dass einfach diese Indifferenz dann besteht. Weil also als unsterbliche Seele im Paradies ist mir ja einfach die Möglichkeit, also ist mir ja nicht nur die Möglichkeit zu sterben genommen, sondern auch einfach die Möglichkeit, überhaupt diesen Mangel wahrzunehmen.
Ja, das ist eine gewisse Interpretation des Paradieses. Weil sehen Sie, diese Engel zum Beispiel alle, sie auch miteinander gefügt. Ja. Sie sind zuständig für irgendwelche Seelen. Ja. Zum Beispiel für die Verwandten und Bekannten und ich weiß nicht was. Ja. Sie beten gut für dies und jenes. Ja. Also ich stelle mir das Paradies vor als ziemliche Fabrik, ja, wo diese Engel ständig angespannt sind. Irgendwelche, ja, das ist so eine riesige karitative Maschine, ja, so wie der Care oder so. Ja. Und die Leute arbeiten dort. Ja. Und das bedeutet, dass sie mit der Ellen diese Welt weiter konfrontiert werden, ja, sind nicht enttritt. Vielleicht sehen wir uns ja ab und zu was, ja, sozusagen zur Entspannung. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Betrieb. Ja. Das kann es auch nicht anders gedacht werden, ja, weil alles sind funktionalisiert. Ja, das sind, das Einzige, was nie. Also dysfunktionale Betrachtung, ja, oder dysfunktionale Meditation ist nur im Buddhismus gegeben als eine Möglichkeit, wie er richtig gesagt hat, eine Möglichkeit, die praktisch mit dem Tod identisch ist. Ja, also das ist sozusagen eine Figur des Todes im Leben. Oder, ja, so. Aber im Christentum ist es alles Betrieb, denke ich. Oder? Also, diese buddhistische reine Meditation gibt es ja immer.
Aber was ich natürlich dann auch interessant finde, ist, dass die Hölle, die christliche Hölle, ja wirklich nur über diesen Mangel zu sterben zu können, funktioniert.
Ja, ja.
Also, funktioniert so, ja wirklich nur darüber, dass ich
ja,
nicht sterben kann.
Ja, das ist der Sterben. Ja, genau. Das nicht sterben können. Ja. Ja, das ist sicherlich eine unglaubliche Machtbegrenzung und eine ziemliche Falle. Unsterblichkeit wird in unserer Kultur weitgehend auch als Falle gesehen. Und auch in diesem Fall, das ich beschrieben habe, dieser Scharo-Fall. Ja, das könnte man auch nicht sagen. Allerdings. Gleichzeitig ist es ein Traum, ja, es ist ein Wunsch und gewissermaßen auch eine Unausweichlichkeit. Ja. Warum Wagner so hysterisch war und obsessiv über das Thema, wie kann man den Sterblichen töten? Ja. Also Parsifal ist übrigens seine Antwort auf dieses Thema, weil er fest überzeugt war zu dieser Zeit, er ist unsterblich geworden. Ja. Und das wurde ungemütlich. Ich glaube, das war eine Reaktion auf diese Entwicklung.
Ist nicht die ganze Beschäftigung der Menschheit mit Sterblichkeit und Unsterblichkeit und das Drängen danach, unsterblich zu sein, auf der anderen Seite wieder der Wille, mein eigenes Sterben kontrollieren zu können, auch ein Teil von diesem Begehren, was Hegel beschreibt?
Ja, absolut, ja. Er beschreibt das so. Ja. Er beschreibt das sicherlich. Aber bei ihm ist es ein bisschen. Er ist sehr aktivistisch, ja. Er ist sehr aktivistisch. Zumindest in seinem Denken. Er saß die ganze Zeit zu Hause, ja. Oder, ja. Aber er beschreibt immer die Leute, die sehr aktiv sind. Das ist ein bisschen wie Bachtin, ja, das hast du immer zu Hause beschrieben im Kalender. Und so ist das wie in einem ritterlichen Epos, ja, wenn ich sozusagen als Ritter einfach mich auf den Weg mache. Das war sein Modell, ja. Man will Erkenntnis als Ritter, als eine Form der Erkenntnis. Man nimmt sein Pferd und reitet, um die Welt zu erkennen und sich selbst zu erfahren. Dann geht man von einer Auseinandersetzung zur anderen. Ja? Das heißt, man sieht jemanden, einen anderen Ritter und beginnt sofort eine Schlacht und einen Kampf auf Leben und Tod. Man kehrt nicht zurück, man geht nicht nach Hause, man liest kein Buch, ja? Man trinkt keinen Tee. Ja? Es ist immer so ein Drängen nach vorne und nach vorne. Das bedeutet, dass für ihn alles wird übersetzt in die Termine der Herrschaft. Und das ist ja typisch für Hegel. Ja. Für ihn ist die Unendlichkeit einfach eine Umschreibung der unbegrenzten Herrschaft. Unendlichkeit eine Umschreibung der begrenzten Herrschaft. Ja, er versteht überhaupt kein Leben, das nicht Aktion im Sinne der Macht Zuwachs ist.
Also, Unsterblichkeit ist doch nur dann ein Zeichen für unbegrenzte Herrschaft, wenn ich auch die Macht habe, mich wieder für Sterblichkeit zu entscheiden.
Ja, eben, das ist eben die Grenze. Und ich glaube, dass Hegel war diese Grenze sehr bewusst. Ja, sicherlich gar keine Frage. Deswegen ist er immer gegen das, was er abstrakte Identität nennt. Ja. Er sagt sozusagen, war das kompliziert? Ja, sicherlich. Also sagen wir es so, auf der einen Seite ist er gegen jede positive, unendliche Existenz. Ja, er ist gegen Buddhismus, er ist gegen Fichte, er ist gegen Kant und so. Weil er immer sagt, da wird etwas positioniert, was erhalten bleibt, was gut bleibt, was stabil bleibt, selbstidentisch bleibt. Und das kann nicht sein, weil es ist abstrakt und sozusagen ruht dann in sich. Ja. Und wenn es dann in sich ruht, dann gibt es keine Macht zu was, es gibt keinen Kampf. Und wenn es um die Macht nicht geht, um den Kampf nicht geht, dann ist es für ihn eine verlorene Existenz. Also diese buddhistische Existenz ist für ihn eine verlorene Existenz. Das schreibt er, also im nächsten Abschnitt werden wir es lesen, es ist einfach vernichtungsfähig. Auf der anderen Seite, diese ganze Aktion und so weiter, diese ganze Betriebsamkeit, wird beschrieben als eine Negation. Und zwar eine solche radikale Negation, die eine nur Negation ist, und keine Positivität erweist. Das heißt, es ist eine reine Absenz, die sich nur zeigt durch den Verbrauch und Konsum. Ja, das heißt, nur die Abwesenheit, nie durch den Zug. Ist es aber so, dann kann man sich fragen, wie tötet man eine solche Negativität? Ja. Das heißt, wenn die Subjektivität eine reine Negativität ist, wenn mein Werk ist nur das Werk der Zerstörung. Erstens die Zerstörung alles, womit ich zu tun habe. Und zweitens die Zerstörung meiner selbst. Ja. Und das ist seine Definition des Menschen. Seine Definition des Menschen ist, der Mensch ist ein Vernichter von allen und seinem selbst. Ja, er ist jemand, der alles flüssig macht, wie er sagt, der alles zur Auflösung bringt und so weiter und so fort. Das benutzt dann Marx, indem er sagt, das ist nicht die Seele, das ist das Kapital. Ja, er beschreibt Kapital als absolute Negativität, als Geist. So. Aber wenn es so ist, wie kann man das stoppen? Man kann sozusagen die Negativität umbringen, weil der Tod, wir verstehen den Tod als Negativität. Das heißt, der Tod umzubringen, wäre Negation der Negation. Und in der Tat kommt er zur Negation der Negation am Ende des Geistes. Am Ende der Phänomenologie des Geistes stirbt die Negation, stirbt der Teufel. Allerdings führt das zu einer absoluten Stagnation. Ja, er sagt, nachdem er die Phänomenologie des Geistes beendet hat, nimmt auf dann Kojève und macht daraus eine Theorie der Postmoderne, der Postmoderne. Ist keine Aktion, Innovation, Kreativität, kein Strahlen sozusagen der Subjektivität in der Welt mehr möglich. Das heißt, das Ende der Negativität, die Negation der Negation, ist eine totale Stagnation. Und seiner Meinung nach ist es die Zeit, in der wir, also Zeitalter, in das wir eingetreten sind, das Zeitalter der Stagnation.
Kann man nicht sagen, dass sozusagen Kojèves Ende der Geschichte, der sich diesen Möglichkeiten alle offen lässt? Also weil bei Kojèves gibt es ja irgendwie zunächst mal zwei Möglichkeiten, entweder sozusagen am Ende der Geschichte als wirklich das Tier zu überleben,
Ja, gut, ja, das kann man, ja. Ja, das kann man machen. Allerdings, ja, das ist sehr schwer. Also, Hegel würde sagen, es ist dann nicht substanziell und bringt keine richtige Ehre. Also wenn zum Beispiel Van Gogh sich ein Ohr abschneidet und es ist im Wesentlichen eigentlich die Aktion, die er zum großen Künstler gemacht hat, dann gut, ja. Aber wenn ich dann weiter mir ein Ohr abschneide und noch einmal, dann irgendwann wird es mir selbst langweilig. Ja. Ich meine, ja, da man kann sagen, dann, es ist eine Konvention. Also Ohr abzuschneiden ist eine Konvention, Tabu zu brechen ist eine Konvention, das alles ist eine Konvention. Und wenn es eine Konvention ist, dann sozusagen, dann sind wir in dieser Situation, das Ende der Geschichte. Das Ende ist Geschichte, definiert Hegel als absolute Sieg des kritischen Geistes. Wo der kritische Geist wird der normative Geist. Ja, das ist unsere Situation. Ja, damit man überhaupt zu Gelten kommt, also nach Kerschnecke, muss man kritisch sein. Ja, okay. Aber das bedeutet, dass die Kritik ist grundsätzlich unmöglich. Ja, weil die Kritik ist ein normatives Verhalten. Und wo es keine Unterscheidung zwischen normativen und kritischen Verhalten mehr gibt, ja, das heißt, wo die Negation selbst zu Norm wird. Also wann stirbt die Negation, wann stirbt die Subjektivität? Die Subjektivität stirbt an dem Moment, an dem die Negation selbst wird zum Norm. Ja, wo Tabubruch eigentlich der einzige Weg ist, eine Karriere zu machen und einen Grad zu bekommen.
Ja, wobei Kujawski selber ja quasi ein Held der Affirmation ist. Genau deshalb bietet er quasi seine ironische Überlegenheit und seine Vaterstellung zu Postmoderne, weil er selber eben dann nicht kritisch.
Ja, weil er noch nicht ist im Paradies. Ja. Wir haben zurecht gehört, dass im Paradies, also jetzt schließe ich mich hier mal runter, dass im Paradies, aber Paradies eben nach der Ende der Geschichte, nicht der christliche Paradies, ja, wo die Geschichte immer noch läuft, ja, wo der Betrieb funktioniert. Aber nehmen wir das Ende der Geschichte, also nach dem jüngsten Gericht. Dann wird es tatsächlich schwierig, weil nach dem jüngsten Gericht gibt es auch keine Arbeit mehr. Und dann wird die Erinnerung ausgelöscht an die Differenz zwischen kritischem und normativem Geist, sodass die Ironie nicht mehr verstanden wird. Bei Kojève hat sozusagen der letzte Tropfen des Geistes noch sozusagen ausgenutzt. Das heißt, die Ironie darüber, dass diese Unterscheidung nicht mehr funktioniert. Aber diese Unterscheidung war noch in den Köpfen der Menschen drin. Sie war noch gewesen. Und jetzt ist die Unterscheidung schon jetzt, kann man sagen, diese Unterscheidung ist nicht mehr. Das heißt, die Erinnerung ist immer schon ausgelöscht. Und so kann man praktisch keine Ironie mehr betreiben. Ja, weil dieser Unterschied ist nicht mehr da. Heutzutage gibt es einen Automatismus. Ja? Das heißt, man weiß einfach, wie man das macht. Und macht das.
Ich verstehe nicht so richtig, wie Sie das meinen.
Ich meine, dass man weiß, wie man kritisch wird, wie man revolutionär wird oder wie man alternativ wird und so weiter und so fort. Man macht es und will es. Ja. Und das ist weder ironisch noch das Normale.
Ja. Das ist wie gestern mit den Presets, man sucht sich so ein Preset aus.
Ja, man hat einfach Know-how. Ja. Das ist, also früher zum Beispiel ein akademischer Maler wusste schlicht und einfach, wie man ein Pferd malt. Ja. Darüber war nicht zu lachen. Das war einfach Die Pferde waren schlecht gemacht. Und es war kein Grund für Reisen mehr. Und so ist es ja auch heute. Das heißt, wenn man weiß, wie man kritisch wird und was man dazu tun kann, und es gibt eigentlich Leute, die das besser können, ja, die sagen, das besser machen. Weiß nicht, begabter sind oder arbeitsfähig oder was auch immer. Und es gibt die, die das nicht so gut können. Ja, aber das für eine ironische Einstellung. Für eine mehr Anstrengung, also stellen Sie bitte mehr an. Also, da ist bei Ihren Pferden noch sozusagen der Schwanz. Ja? Und das ist es dann. Ja? Ich sehe kein Raum für eine ironische Anstrengung. Aber auch keine, zum Beispiel. Weil die ironische Einstellung kommt daher, dass man diese Überlegenheit hat, ja? Dass man sozusagen eine höhere Stufe der Reflexion erreicht hat. Da kommt die Ironie. Aber wer kann in unserer Zeit von sich selbst glauben, dass er eine höhere Stufe der Reflexion erreicht hat? Das ist total unmöglich. Ja? Weil es ist ganz klar, dass das System reflektiert sich besser als jeder Einzelne. Ja? Alles, was sozusagen kritisch geschrieben werden könnte, ist schon geschrieben. Und Alle verstehen schon alles, ja, im Grunde, was soll man da noch hinzufügen. Man kann das nur auch machen und vielleicht besser machen oder schlechter machen, ja, aber es gibt keine Distanz, ja, die eine Rösche anstellt. Das ist immer das Ende der Geschichte, das werden wir noch diskutieren. Das ist eine Möglichkeit, die Negation, also die Standardmöglichkeit, die Negation der Negation durchzuführen. Die Negation als Norm zu setzen. Aber ich denke nicht, dass die Einsicht in die Bedingungen des eigenen Zeitalters eine Tristesse produzieren soll. Ja? Soll eher produzieren ein Genuss, Gefühl des Genusses. Ja? Weil wir können nur das genießen, was uns zum Genuss angeboten ist. Wir können nicht sagen, das schmeckt nicht so gut, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, die Croissants, die Marie Antoinette im 18. Jahrhundert, oder ich weiß nicht, was der Madeleine gesessen hat, schmeckten besser. Ja. Wer weiß, ja, wir haben sie nicht gegessen, deswegen würden wir vielleicht sagen, sie waren scheußlich. Ja. Und so zum Beispiel können wir sagen, die Moderne ist vorbei. Okay, die Moderne ist vorbei, aber will man in die Moderne zurückkehren, wenn man sich an alle diese hysterische, paranoide, verrückte Gestalten erinnert und alles, was sie produziert haben und so weiter und so fort, man hat das Ding auch gar nicht. Also ich denke, dass das Beste ist einfach das zu genießen, was man genießen kann. Ja. Und was andere Leute genossen haben,
Und was macht jetzt die Figur des Vampirs so sexy? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also ich habe das jenseits des Genusses. Das ist aber beschrieben. Als eine charakteristische. Ich glaube nicht, dass es sexy ist, ich glaube, dass es uncharakteristisch ist. Das ist charakteristisch. Weil die Vampire. Das sind eine Gesellschaft. Es sind nur eine utopische Gesellschaft. Weil unsterbliche, transkulturelle, wie gesagt. Und Und diese Utopie ist eine sehr atheistische, ja? Das heißt, die ist ja angesiedelt auf der Ebene des Körpers und nicht der Seele. Das macht das für mich interessant. Das heißt, es gibt ein utopisches Potenzial, ist nicht aufgezählt. Die meisten Utopien sind deswegen in Misskredit geraten, weil die zu idealistisch sind. Ja? Die Vampire sind nicht idealistisch, die sind so sehr pragmatisch. Deswegen zeitgemäß. Und deswegen gibt es ja mehr und mehr Filme über die Vampire.
Ja, aber es ist ja, ich meine, die Filme, ja klar, wir kennen ja die Filme, aber die Filme gehen ja auch nicht ganz so weit. Also die Filme gehen bis dahin, aber man weiß es ja auch nicht. Also ich meine, okay, wo kommt das ganze Blut her zum Beispiel?
Ja, Blut kommt, das ist der Blut der Verwandlung, ja. Das Blut kommt, wie auch Blut Christi, ja, nicht wahr? Kommt an dem Moment, an dem das Sterbliche ins Nichtsterbliche verwandelt. Ja, weil wenn ich zum Beispiel von einem Vampir gebissen werde, bedeutet das nichts anderes, als dass ich im modernen Sinn getauft bin. Ja. Das heißt, früher habe ich ja sozusagen unsterbliche Seele bekommen, wie zur sterbliche Körper. Und um diesen Übergang zu markieren, fließt Blut. Das ist der klassische Geschichte. Das ist bei allem.
Und wenn alle infiziert sind, ist alles
klar. Das ist interessant. Wenn alle einen Körper.
Ich weiß auch nicht, da ist doch irgendwas, was ich da verbrauchen will oder verbrauchen könnte oder was weiß ich.
Ja, das wäre eine andere. Und so frage ich mich, ob tatsächlich die Negation zustande gekommen ist. Und ob das Ende der Geschichte, wie das Ende der Geschichte von Hegel gemeint wird, nicht so symbolisch bleibt. Es bleibt immer noch sozusagen irgendwie im Geist anwesend. Wenn alle gewissen werden, dann hat das Ende der Geschichte die nächste Station. Das heißt, da wird dieser sozusagen Unterschied zwischen sterbliches Unsterbe tatsächlich aufgelöst. Ja. Auf der körperlichen Ebene, nicht auf der Ebene der Mythologie oder auf der Ebene der Anerkennung, auf der Ebene der Konventionen oder auf der Ebene der Ideologie, ja, sondern im realen körperlichen Vorgang.
Genau, weil diese Vampire, ne, also ich meine, wie es im Himmel so ist, so wird es bei den Vampiren wahrscheinlich auch sein. Also da gibt es ja dann auch so Vampire, die im Büro arbeiten, ne, Vampire, die Filme machen zum Beispiel. Also man kommt ja irgendwie aus diesen Presets nicht so richtig raus, ne?
Ja, aber
also man sitzt ja im Büro und dann kann man nebenher nochmal einen beißen und infizieren und so. Und dann, aber ja. Irgendwie kommt man da ja nicht raus, also so wirklich.
Na, kann man so und so sehen. Zum Beispiel, es gab eine sehr elegante Kritik der kommunistischen Gesellschaft, des kommunistischen Ideals. Ja? Nämlich, man hat Folgendes gesagt, dass der Kommunismus bedeutet die Abschaffung des privaten Eigentums. Ja? Das ist die Frage der klassenlosen Gesellschaft. Die klassenlosen Gesellschaft kann man nur herstellen, wenn das private Eigentum abschafft. Zum Beispiel, ich habe dieses Grundstück, du hast jeden Grundstück oder gar kein Grundstück und sind wir deswegen ungleich. Ja. Aber auch wenn ich das alles abschaffe und in Termen des Raumes, also dreidimensional, eine Gleichheit herstelle, das hat die Revolution gemacht, die Oktoberrevolution gemacht, aber nicht in der Zeit. Weil ich habe dieses Zeitstück und du hast ein anderes Zeitstück. Ja. Du hast dieses Grundstück in der Zeit, ich habe dieses Grundstück in der Zeit. Und so die Gleichheit im Sinne des Zeitbesitzes, ja, bleibt. Und das private Eigentum auf die Zeit bedeutet eine Grenze für die Entfaltung der kommunistischen Gesellschaft. Die Vampire aber können eine solche bilden, ja, weil die zeitungebunden sind. Das heißt, da sehe ich eine reale Möglichkeit, zum Beispiel private Eigentumsverhältnisse in Bezug auf die Zeit abzuschaffen und die klassenlose Gesellschaft einzuführen.
Also okay, und die sollten auf keinen Fall auf die Idee kommen, also das verstehe ich nicht so richtig, das leuchtet mir nicht so wirklich ein, würde ich sagen.
Ja,
also die Vampire, also ich meine die Vampire, ja?
Ja, wenn alle unsterblich sind.
Die haben auch Grundstückspapiere und sowas, ne? Okay, und man weiß ja auch, dass das im Kommunismus auch nicht so wirklich funktioniert hat. Auf einmal gab es diese Papiere wieder, ja, und das Ding gehört auf jeden Fall mir und so. Das hat ja auch nicht wirklich funktioniert, man weiß das ja, ne?
Nee, das die ganze Sache ist schwierig, ja, auch für die Vampire. Das bestreite ich nicht. Allerdings eine wesentliche ontologische Grenze entfällt. Und wenn man schon zum Beispiel sich Paradieshölle und solche Geschichten wendet, dann merkt man zum Beispiel, dass die Götter, ja, das sind so wichtige Götter, nur auf der körperlichen Ebene, dass die Götter eben kein Privateigentum haben. Sie haben zum Beispiel Funktionsbereiche, wie Einkaufen und so weiter. Aber nicht im Sinne des privaten Eigentums. Ja. Ich spreche über die Vampire sicherlich nur in dem Sinne, dass Vampire weitgehend Horizont der Entwicklung unserer Gesellschaft bilden. Ja. Wenn man
aber wer infiziert? Also so
die Technik.
Die Technik.
Die Entwicklung einer Technik, die Flüssigkeiten. Ja, es geht darum, dass wie Hegel sagt, das Prinzip der Subjektivität ist die Verflüssigung. Ja? Sozusagen Subjektivität fließt, das Leben fließt, alles sind die Flüssigkeiten. Ja? Ich beginne zu leben, sagt, und das Lebendige bedeutet das Flüssige. Also das Blut. Ja. Also in dem Sinne, in dem ich zum Beispiel eine Technik schaffe, ja, die diese Flüssigkeiten und Distribution dieser Flüssigkeiten regelt, wie im Falle zum Beispiel von Scherben und viele andere, das sind alles Flüssigkeiten, ja, die so ausgetauscht werden. Also diese Technik schafft die Möglichkeit, der unsterbliche Körper überhaupt zu denken. Zunächst einmal als Horizont der weiteren technisch-gesellschaftlichen Entwicklung. Und ich würde sagen, dass diese Mythen, ja, also vampirische Mythen und so weiter, sind nichts anderes als Versuche unserer Kultur, mit dieser Perspektive fertig zu werden. Ja, und mit dieser Perspektive, wenn nicht zu denken, dann zumindest zu imaginieren, ja, verschiedene Ausprägungen.
Aber die Erfahrung der Postmoderne lernt eigentlich sozusagen, dass wenn man die Sklaverei geschafft wird, wird der Sklave im nächsten Schritt sozusagen zum Master deiner selbst. Wenn die Unterdrückung der Frau abgeschafft wird, wird die Frau im nächsten Schritt zum Macker ihrer selbst.
Zu was?
Zum Macker ihrer selbst. Das heißt sozusagen, diese Differenzen geben sich sozusagen immer auf und werden irgendwie Fuß. Ja? Das heißt, dass mit den Vampiren funktioniert einfach auch nur so lange, als es noch jemanden gibt, den man aussaugen kann. Und in dem Moment, in dem der Letzte ausgesaugt ist, reproduziert sich irgendeine Art von Differenz, ich weiß nicht genau, wie die aussehen soll, aber die fangen es mal nicht gegen den Anfang nicht gegenseitig auszusaugen oder sowas. Ja, oder sich selbst auszusaugen.
Ja, sie können künstliche Blut produzieren zum Beispiel, ja. Das geht auch. Ja.
Und das geht.
Das wird nicht schmecken. Aber auf uns erhört das vielleicht. Ja, die Schwierigkeiten sind für mich ganz klar. Was mich interessiert, ist nur, können wir eine Möglichkeit imaginieren im Sinne des Begehrens, ja, nicht im Sinne der Realisierbarkeit. Können wir ein Begehren erfinden? Oder wird das Begehren effektiv erfunden, das über die Negativität im Sinne von Hegel hinausführt oder nicht? Ja? Das heißt, für mich ist nur interessant, inwieweit sozusagen der Bereich des Begehrens, nicht der Realisierbaren, das Realisierbare spricht man nicht, weil das ist nicht das Zentrale dabei. Es geht darum, ob sozusagen das Feld des menschlichen Begehrens abgesteckt ist oder nicht. Ja? Und Hegel und Kojève gehen weitgehend davon aus, dass wir das Begehren erkannt haben. Ja? Das ist das Programm. Das Programm ist nicht, das Begehren zu befriedigen. Und das ist auch nicht das Ende der Geschichte, die Befriedigung des Begehrens. Das Ende der Geschichte ist das Erkennen des Begehrens, weil das Erkennen des Begehrens bedeutet die Negation der Negation. Das Erkennen und das Anerkennen des Begehrens. Und so stellt mir die Frage, und deswegen spreche ich über Vampire und sonstige Geschichte nicht im Sinne der Realisierbarkeit von irgendwelchen Utopien oder Praktiken, sondern im Sinne dessen, ob so etwas wie ein modernes Begehren oder ein posthistorisches Begehren, das heißt nicht abgestecktes Begehren, möglich ist, das strukturell uns jenseits des hegelischen Abschlusses oder hegelischen Geschichtsabschlusses führen wird.
Was mir jetzt gerade eingefallen ist, was ganz interessant ist an dem Bild des Vampirs, weil wenn man jetzt von der Unsterblichkeit des Körpers ausgeht, er hat aber ja tatsächlich die Wahl, er muss ja einfach nur vergessen, seine Wecke auf Sonnenaufgang zu stellen.
Ja,
also theoretisch, also jetzt an dem klassischen Bild hat er ja tatsächlich sogar die Wahl.
Er hätte die Wahl, ja, er hätte die Wahl, weil er keine Seele ist, sondern Körper, ja. Er kann eliminiert werden. Er hat auch, das passiert in einigen Filmen, jemanden bitten, um umzubringen.
Ja, also er hat tatsächlich aber die Wahl. Und selbst wenn es nur noch Vampire gäbe und damit vielleicht die Möglichkeit, wobei es vielleicht eine Marktlücke wäre, jemanden zu bitten, ihn umzubringen, könnte er immer noch einfach ins Licht gehen.
Ja, ich habe nur das, das Beispiel von Vampire ist für mich nur in einer Hinsicht wichtig. Ich frage mich tatsächlich, aber es ist eine schwierige Frage, dass, mit dieser Exkursion sozusagen wird das nicht beantwortet. Die eigentliche schwierige Frage besteht darin, ob die Balance zwischen Unendlichen und Endlichen, Finiten und Infiniten, so wie sie der sozusagen Voraussetzung für den hegelischen Diskurs ist, nach wie vor gilt oder nicht. Und bei ihm war es ganz klar, Körper ist endlich, Geist ist unendlich. Ja? Okay. Geist ist unendlich. Das bedeutet, dass der Abschluss der Geschichte bedeutet die Verkörperung aller geistigen Begierden. Ja? Das heißt, soweit ich alles erkennen kann und verkörpern kann, was ich denken kann, fühlen kann oder anstreben kann, ist das ganze Ding gestoppt. Ja? Weil alles wird sozusagen zu einer Institution oder zu einer Agentur. Ja, wenn ich zum Beispiel meine Seele retten will, dann gehe ich in die Kirche, wenn ich ein gutes Begräbnis sehe, ja, wenn ich meine rechte Hand bekommen will, gehe ich in eine Apotheke, wenn ich sozusagen anders bin als eine andere Klinik, Seelsorge, Lebensmittel, Ökomittel, Nicht-Ökomittel, das und jenes. Das heißt,
es gibt diese Todesgeschäfte noch nicht.
Es gibt alles. Es gibt
Kannibalismus. Todesgeschäfte gibt es noch nicht.
Ja, es gibt Kannibalismus, ja. Websites und es gibt alles. Das heißt, wir haben insofern nach hegelischen Kriterien, das Ende der Geschichte erreicht, weil wir den Mechanismus der Verkörperung im Sinne der Institutionalisierung eines jeden Begehrens, wie auch immer dieses Begehren geartet ist, erreicht haben. Das könnte, diese Verkörperung und Institutionalisierung kann sogar kriminell sein, ja? Wie zum Beispiel Pädophilie oder Drogengeschäfte und so weiter, das macht nichts. Wichtig ist, dass auch in dieser kriminellen Form wir auch Institutionalisierung und Verkörperung erreicht sind. Ja? Wir haben Schwierigkeiten, um vorzustellen, einen Wunsch, ein Begehren, ein Projekt, eine Denkweise für die wir entweder keine Institution immer schon haben oder nicht wissen würden, wie wir diese in einem Projekt, das nicht mehr als 2 Jahre dauern, institutionalisieren würden. Ja? So. Auch wenn diese Institutionalisierung nicht stattgefunden hat, es gibt klare Regeln, dass es durchgezogen werden kann. Und tun wir das, machen. Ja, es ist gemacht. Das ist das Kriterium, das Ende der Geschichte. Ja, der allgemeine Sklaverei. Also die Frage ist, ob wir ein Begehren denken können, nicht realisieren können, nicht erreichen können, sondern denken können, dass ich nicht aus politischen oder gesellschaftlichen Gründen, sondern aus ontologischen Gründen nicht institutionalisieren lassen. Das war die Frage von Bataille, das war die Frage von Fernando, ja, das war von Lacan. Gibt es so wie etwas Begehren jenseits der möglichen Institutionalisierung? Derrida spricht am Ende seiner Karriere darüber. Alles wichtig, wirklich eine Frage, die sich merkwürdigerweise aufdrängt. Ja gut, sind wir praktisch am Ende oder gibt es noch Fragen? Ich glaube, wir sind praktisch am Ende. Zumindest unsere jetzige, heutige Geschichte. Und was für die nächste Woche gelesen werden soll, ja, das ist der nächste.